Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen heute zum 3.10., dem Tag der Deutschen Einheit. Wir nehmen auf und es ist die Folge Nummer 258. Ein Monat ist vorbei, das heißt, der September ist vorübergegangen und Philipp, es gibt wieder ja einige Veränderungen in unserem Depot, natürlich auch einige Entwicklungen und ich glaube, und das kann ich mal vorwegnehmen, es kam ein bisschen anders als befürchtet. Richtig?
Genau, man sagt ja auch immer so ein bisschen go sell in May and go away, but remember to come back by the end of September. Und ich muss dir, Marcel, sagen, ich bin so froh, dass ich nicht im Mai alles verkauft habe und jetzt erst wieder einsteige, weil ich strahle und ich glaube so ein bisschen grün auch. Und was das bedeutet, erfahrt ihr natürlich hier am Ende wieder dieses Videos. Ich habe noch ein paar tolle Themen mitgebracht und ich glaube, du natürlich auch. Darf man das eigentlich selber sagen, dass man tolle Themen mitgebracht hat? Ich habe
Du hast
Themen
tolle
mitgebracht.
Themen. Du hast tolle Themen mitgebracht.
Und einmal, glaube ich, haben wir hier eine Chance bei einem Brillenhersteller, über den müssen wir auf jeden Fall mal sprechen. Dann natürlich, OpenAI hat sich eine Kapitalerhöhung, über eine Kapitalerhöhung 6,5 Milliarden Dollar gesichert. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Wir haben eine Community-Frage. Da hat jemand einen Teil seines Portfolios in Fonds investiert und möchte jetzt wissen, weil er eine Immobilie kaufen möchte. Also er hat das schon vorab geplant und was er jetzt machen soll, in frühestens ein Jahr, aber in spätestens 7 bis 8 Jahren soll dann auch gekauft werden und er möchte wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um hier den Fonds zu verkaufen. Als Top, du sagtest es, wir haben die Wiedervereinigung. Ich bin ja auch gerade in Brüssel und hier ist ja auch noch die NATO mit dabei und auch über die NATO müssen wir heute nochmal sprechen. Und als Flop, was gibt's da natürlich? Wir sagen Goodbye und ich glaube, jeder saß auch mal in einem Taxi von Mercedes, aber Mercedes hat keinen Bock mehr auf das Geschäft. Darüber müssen wir dann natürlich auch nochmal sprechen. Und dann kommen wir zu dem spannendsten Thema, Depotrückblick. Wie ist es gelaufen? Wie haben unsere Aktien performt? Und ich kann nur eins sagen, Marcel, ich glaube, dass der September, und jetzt schaue ich nochmal ganz kurz rein, dass dieser der beste Monat dieses Jahr für mein Depot war. Und ich sag's dir gleich ganz genau, fast. Also er ist der viertbeste Monat.
Passt.
Die Aktienmärkte laufen ja schon wieder, aber was mir aufgefallen ist, wir haben jetzt noch 2 Monate Zeit, mir fehlen noch 6% und dann hätte ich nochmal mein Vorjahr überboten, was ja mit 29% schon richtig stark war. Ich bin gespannt, bin jetzt aber schon über 20% im Plus year to date. Was hast du uns denn alles mitgebracht? Worauf können sich denn die Zuhörerinnen und Zuschauer freuen?
Ja, also natürlich noch ein paar Quartalszahlen. Die Nachläufer des Q2 werden hier nochmal mit einlaufen, also drei an der Zahl. Es gibt eine Übernahme, die jetzt endlich final ist und doch lange gestreckt hat. Noch eine zweite Übernahme aus einem ganz anderen Sektor, aber auch die wollte ich hier nicht vorenthalten. Es gibt einen Top und der ist wieder im KI-Sektor zu finden. Und es wird einen Flop geben, der sich wieder mal in einem Automobilsektor befindet. Also man kann schon fast sagen, nichts Neues, aber trotzdem etwas anderes. Ja.
Dann würde ich sagen, starte du doch jetzt mal bitte wie immer mit den Quartalszahlen.
Genau, und da habe ich heute mal mitgebracht, vielleicht auch ein bisschen überraschend, das hättest du jetzt wahrscheinlich nicht kommen sehen, mit Carnival. Ja, also Kreuzfahrten. Und hier war es auf jeden Fall unumgänglich, die mitzubringen, weil die Ergebnisse wirklich beachtlich gut waren. Man hat tatsächlich einen deutlich höheren Gewinn einfahren können, als es zunächst erwartet war. Um 12 Dollar Cent hat man da überboten und auch im Umsatz mit 7,9 Milliarden US-Dollar lag man 15,3% über dem Vorjahreswert. Das ist auch nochmal ein Umsatz mehr oder ein Umsatz plus von 80 Millionen US-Dollar. Hut ab kann man da nur sagen, auch das EBITDA stieg um 25% auf einen neuen Rekordwert von 2,8 Milliarden Dollar und der Ausblick ist dank hoher Nachfrage deutlich angehoben wurden. Die Kostensenkungen wirken und man muss sagen, der Chart ist ein wichtiger Punkt. Wenn jetzt hier der Ausbruch kommt, könnte es sein, dass die Rallye, die so, das heißt Rallye, so die mögliche Rallye starten könnte. Denn es ist ja natürlich noch viel aufzuholen. Das Unternehmen ist ja auch ein bisschen unter die Räder gekommen. Seit Corona ist ja alles nicht so einfach, muss man ja sagen. Und mittlerweile sieht man aber hier schon wieder bessere Aussichten und für das Jahr 2025 und 26 erwartet das Unternehmen eine hohe Nachfrage für Kreuzfahrten. Das fand ich beachtlich und natürlich auch spannend, weil das Unternehmen jetzt nicht so wahnsinnig hoch bewertet ist.
Und ich muss auch sagen, du Marcel, du weißt ja, ich war letztes Jahr, dieses Jahr war ich in Norwegen auf Kreuzfahrt und ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist eine geile Geschichte, macht total viel Spaß. Und man kann ja Karneval fühlen und erleben, weil AIDA gehört nämlich zu Carnival Cruise Line. Und wenn man sich überlegt, auf Kreuzfahrt zu gehen, lohnt es sich auf jeden Fall, die Aktien sich ins Depot zu legen, weil es gibt Bordguthaben. Ja, ich glaube sogar bis zu 200 Euro. Und ich sage dir eins, das kann man auch schnell ausgeben auf so einem Schiff.
Glaube ich.
Deswegen, ich glaube, es ist so ein bisschen, also es wäre jetzt für mich keine Aktie, es wäre so eine Liebhaberaktie und sollte ich jetzt wöchentlich Kreuzfahrten machen, würde ich mir wahrscheinlich auch die Aktien mal ins Depot legen. Natürlich macht das eine Riesenzyklik, aber ich kann nur sagen, ich bin begeistert und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte aus Herzensangelegenheit Teil dieses Unternehmens sein oder mir soll ein Teil davon gehören. Aktiv würde ich sie jetzt nicht kaufen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Wenn dann als Trade, ja, weil es ist ja ein Zykliker, das gehört eigentlich auch nicht in mein Depot, aber ich finde die Trading, das Szenario gerade sehr interessant. Die Charttechnikentwicklung ist so, dass die letzte Seitwärtsphase sich so immer weiter ranpirscht an diesen Widerstand, der relativ schwer zu knacken scheint. Aber da treffen sich jetzt demnächst zwei Trendlinien und wenn da der Ausbruch gelingt, ist das sicherlich ein schönes Kaufsignal und zumindest die Vorgaben dazu, dass das gelingt, wurden jetzt hier in diesem letzten Quartal gelegt und auch der Ausblick passt ja. Insofern ist es gut möglich, dass die Aktie hier noch ein bisschen performen kann, wenn der Ausbruch gelingt. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit, die 30, 40 zu erreichen, recht wahrscheinlich und dann haben wir hier fast über 100% Trading-Möglichkeit und ich glaube, das ist gar nicht so weit wegliegend. Ich hätte ja eine Spekulation gemacht, aber dieses Jahr ist nicht mehr lang, nicht mehr lang genug, um
Jetzt geht's auf die
dies
sicheren
machen.
Sachen.
Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass dieses Jahr noch die Aktie ausbricht aus dem Trend. Und das wäre, ja, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, habe ich mir jetzt selber auch nicht leicht gemacht, aber egal, ich will ja mutig sein. Also über die 19,50 $, was jetzt nicht weit weg ist, aber wie gesagt, der Widerstand wird hier von zwei Trendlinien begeben. Das heißt, eigentlich ist die Attraktivität des Verkaufs für kurzfristige Teilnehmer sehr hoch, kann also auch noch ein paar Wochen dauern und dann vielleicht auch erst ins neue Jahr rutschen. Aber ich bin zuversichtlich und würde die Spekulation hier direkt,
Gut.
ja, ich sag mal schon am Morgen dieser Folge
Dann machen wir
äußern.
jetzt
Ja.
Schluss. Dann
Ja, und
machen
tschüss.
wir jetzt. Und tschüss sagen wir dazu. Ich kann aber trotzdem nur warnen davor, also persönlich hier, wenn man nicht traden will, hier einzusteigen. Ich habe gerade nochmal geschaut, Marcel, die Aktie steht ja schon mal bei über $60. Und ich finde, man muss sich schon damit beschäftigen, was ist eigentlich passiert mit diesem Unternehmen. Da kann man auch nicht nur sagen,
Klar.
Corona und Krieg und bla bla bla. Hier ist wirklich irgendwas im Argen, was ich, keine Ahnung, ich vermag es nicht zu sagen, was das ist, aber Corona ist vorbei, die Zinsen kommen runter. Ich wäre hier vorsichtig mit einem langfristigen Investment.
Ja, also das auf jeden Fall. Also wenn, dann ist es, wie gesagt, ein kurzfristig, mittelfristiger Trade. Ich sag mal, wer da Corona-Tees eingekauft hat, der hat ja trotzdem ein bisschen Plus noch im Depot. Aber muss man auch erstmal geschafft haben. Ne? Das war ja doch oft ein Thema in den sozialen Medien, diese Aktie. Ein weiteres Unternehmen, da sind wir beide investiert, Philipp. Paychex hat auch die Bücher geöffnet und da haben wir auch mal kurz reingeschaut. Und auch hier hat man gewinnseitig um 2 Dollar Cent solide übertreffen können. Und auch im Umsatz mit 1,32 Milliarden US-Dollar hat man zwar im Jahresvergleich kein großes Wachstum oder ermöglicht, aber man hat es trotzdem mit 10 Millionen US-Dollar übertroffen. Das ist positiv. Auch hier muss man sagen, gab es doch ein robustes Kundenumfeld, weil die kleinen und mittleren Unternehmen eben widerstandsfähig in dieser Zeit agieren und deswegen auch, dass sich natürlich positiv auf die Bücher von Paychex niederschlägt. Da sieht man erstmal, wie robust dieses Geschäftsmodell ist, weil eben diese kleinen und mittelständischen Unternehmen in ihrem Dasein besser laufen als eben vielleicht doch mal ein paar große, die eben auch weltweit natürlich agieren und da ganz andere Herausforderungen haben. Die Aussichten bleiben erstmal unverändert. Das ist auch, finde ich, vernünftig, weil so großer Beat war das am Ende auch nicht. Da bleibt man lieber vorsichtig als zu optimistisch. Das ist, finde ich, verantwortungsvoll gegenüber der Aktionäre. Und was man hier eben auch sagen muss, die Aktie ist ganz früh rausgebrochen nach dieser Bekanntgabe. Und dementsprechend gab es hier ein neues Hoch, eine sehr bullische Kerze. Und ich glaube, dass wir hier relativ schnell auch weitere Hochs sehen werden. Wir sind ja schon sehr lange investiert. Ich glaube, hast du nicht mal gesagt, 2017 bist du schon investiert bei Paychex? Ich glaube, ich bin auch schon lange dabei.
Bin investiert seit dem 23.10.2018. Also wir haben sechs, ich habe Sechsjähriges.
Ja,
Und
klasse. Ja.
in diesen 6 Jahren, ich kann es ja mal kurz sagen, 113% Kursgewinn hat die Aktie gemacht. Und ich habe schon 14% meines Investments auch wieder zurückerhalten durch Dividenden. Und jetzt, glaube ich, ist natürlich auch immer so dieser ganz spannende Faktor, Marcel, wie schaut es denn mit der persönlichen Dividendenrendite aus im Vergleich zur aktuellen? Und die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,07% und meine ist jetzt auch schon durch die Dividendenerhöhungen, halte ich fest, bei 5,12%.
Krass, ja, also sieht man erstmal, welcher Hebel da dahinter liegt. Ne? Wenn du jetzt angenommen, bis du im Rentenalter diese Aktie hältst und die weiter annähernd so läuft und immer wieder die Dividenden erhöht, kann man sich, glaube ich, schnell vorstellen, dass dann auch mal 10, 12% Dividendenrendite drin sind und dann kann man natürlich von so einer Position wunderbar zehren. Ne? Da muss man auch nichts am Kapital verkaufen.
Bleibe auch langfristig investiert und ich bin auch sehr sicher, dass meine Dividendenrendite in den nächsten 6 Jahren höher sein wird, auch als 10%. Weil
Das
jetzt
ist sehr
natürlich der
wahrscheinlich.
Zinseszins, jetzt wenn nämlich die Aktie, ja, also wenn die Dividende jetzt zum Beispiel um 10% erhöht wird, dann komme ich ja schon auf 5,5% Dividende und das ist natürlich nochmal ein schöner, höherer Basiswert als zum Beispiel jetzt von den 2%. Also das ist so dieser Zinseszins. Ich glaube, den merkt man erst so richtig so ab zweistelligen Dividendenraten. Ich glaube, da geht es dann erstmal richtig ab. Wie lange bist du schon investiert? Weißt du das jetzt so ad hoc?
Ich glaube 2019, also ich glaube ein Jahr später als du etwa. Also müsste ich jetzt genau gucken, aber ist, glaube ich, jetzt nicht so relevant, dass es ist. Aber 2019 dürfte so in etwa passen. Aber es ist Fünfjähriges. Ich habe positiv angefangen, weil man das so macht. Jetzt kommt noch ein Unternehmen, was sehr, sehr negativ aufgefallen ist in dieser Quartalssaison und Nike. Nike war ja hier immer wieder mal Thema. Und viele haben ja gesagt, Mensch, steige ich jetzt ein? Es ist gerade günstig, möglicherweise günstig. Und jetzt muss man sagen, eher ernüchternde Zahlen, weil wir dürfen nicht vergessen, es gab eine EM, es gab Olympia. Also die ganzen, ich sag mal, auch im Voraus sehr optimistischen Verhältnisse für die Aktie von Nike und natürlich auch für die anderen Sportartikelhersteller, hat sich jetzt nicht wirklich als Booster ergeben. Klar, der Gewinn wurde übertroffen, das hat man gut mit Kostensenkungen hinbekommen, da konnte man mehr berichten. Das ist auch wirklich das einzig Gute, was man hier an diesen Zahlen finden kann. Der Umsatz lag mit 10,4% unter dem vom letzten Jahr und trotzdem nochmal 50 Millionen US-Dollar unter dem, ja, unter den Erwartungen. Also auch da hat man durchaus enttäuscht. Und jetzt noch viel wichtiger, man hat ja mit dem alten CEO die Strategie verfahren, dass man mehr und mehr diesen Direct-to-Consumer-Ansatz wählt. Und da haben ja auch noch viele mit eingeschlagen, auch Investoren, aber was man gelesen hat, Mensch, das ist eine gute Idee, ist gut für die Margen und so weiter und so fort. Würde ich mich auch nicht ausschließen. Ich glaube, ich habe auch dahingehend das Positive gesehen. Denke auch immer noch, dass es langfristig gut ist, wenn man es nicht nur macht und ausschließlich. Ne? Und das lernt man jetzt auch, denn die direkten Einnahmen über einfach nur die App oder über die Webseite waren bei 4,7 Milliarden Dollar. Ja, dementsprechend auch schon ein guter Bruchteil des Gesamtumsatzes, aber eben auch ein Rückgang von 13%. Und wie gesagt, trotz dieser Großereignisse im sportlichen Sektor. Und auch der Großhandelsumsatz war jetzt nicht gerade der Burner. Der Rückgang von 8% ist natürlich da auch nicht sehr, sehr schön. Und das Einzige, was man vielleicht noch ein bisschen mitsehen kann, das ist die Barmittel und alles, was natürlich so ein bisschen, also das ganze Liquide, was das Unternehmen hat, sind 10,3 Milliarden US-Dollar, was natürlich wiederum gut ist, dass man hier 1,5 Milliarden Dollar aufbauen konnte zusätzlich. Das heißt, man hat eine gefüllte Kriegskasse, um sich wieder besser aufzustellen. Und das gefällt mir zumindest erstmal insofern gut, dass die Voraussetzung für einen Turnaround, für jetzt auch für den neuen CEO, dass der, oder was heißt neuen, ist ja glaube ich auch der alte, also ja, er ist ja aus der Rente zurückgekommen. Und da hat er zumindest jetzt eine Möglichkeit, hier das ganze Schiff wieder rumzureißen. Und das ist natürlich auch mit der Marke möglich. Die Frage ist nur, wann das ist, wie lange das dauert. Und das sind auf jeden Fall erstmal keine guten Vorzeichen. Die Aktie zu Recht 7% im Minus. Und man muss auch schon bedenken, dass wenn man dem Großhandel so ein bisschen, ja, oder auch die Händler, ne, generell so ein bisschen die Ware nicht so anpreist, dann kommen natürlich andere Marken da ans Schaufenster. Und das hat man eben gemerkt bei Nike, nach wie vor.
Also es ist nicht der alte CEO Marcel, es ist, glaube ich, der Südamerika-Chef
Ah ja,
gewesen
okay.
und
Aber der
der
war in
ist,
Rente.
genau, er ist wieder zurückgekommen und der hat das ganze Geschäft von der Pike auf gelernt.
Gut.
Ich bin ja immer so ein bisschen am Struggeln, du weißt es. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich verfolge ja Bill Ackman sehr stark und er ist ja mit vollen Händen zu $75 bei Nike eingestiegen. Und er hat eigentlich ein sehr gutes Näschen auch in diesen Bereichen. Und ich kann es halt nicht fühlen, ja. Das ist, ich bin so eine kleine, ja, ich bin eigentlich nur preissensibel, was Sportklamotten angeht. Also, ob das jetzt ein Puma, ein Adidas oder ein Nike ist, wenn ich irgendwas brauche, ich gucke. Was ist letzter Preis? Und dann lege ich mir das dann auch in meinen Kleiderschrank, ja. Also ich bin nicht so markentreu. Und ich könnte mir vorstellen, auch aus diesem Grund, dass ich, warum auch immer, dass Bill Ackman dabei ist, dass dieser Turnaround gelingt, würde jetzt aber nicht dort tendenziell einsteigen, weil ich habe ja auch überlegt, naja, gehst du da mit, steigst du da ein? Er hat es mir ja auch nachgemacht, ist bei Brookfield eingestiegen. Also wir ergänzen uns da auch wunderbar. Nichtsdestotrotz, ich glaube einfach nicht, dass ich mit dieser Aktie gut schlafen kann. Ja, hier neben dem Hotel ist ein Nike-Store und der ist halt einfach leer. Und
Ja.
ich fühle es nicht. Also ich fühle es nicht. Verstehe aber trotzdem jeden, der sagt, langfristig will ich in diese Marke, in diese tolle, traditionsreiche Marke auch investieren. Ganz ehrlich, go for it. Why not?
Absolut. Langfristig auf jeden Fall. Definitiv.
Was natürlich auch eine starke, vielleicht auch hier über einen Sparplan einsteigen. Ja?
Genau, macht man auch nichts falsch in dem Falle, denke ich.
Was natürlich auch eine wunderbare Marke ist, ist Ray-Ban. Ich glaube, jeder hat eine. Hast du eine Ray-Ban-Sonnenbrille?
Nein, da bin
Nein.
ich total markenlos. Also bin ich auch emotionslos bei Sonnenbrillen. Ich trage sie eh nicht so gerne, auch wenn die Sonne scheint nicht.
Ich
Und
persönlich auch nicht.
dann reicht mir auch manchmal die Sonnenbrille von Helmut.
Von Helmut, ja, ohne UV-Schutz. Ja, da werden die Augen
Ja,
wenigstens schön braun. Das ist
genau.
gut.
Es ist sehr gut.
Ja, EssilorLuxottica hat ja eine Partnerschaft mit Meta announced und sie scheinen mit Ray-Ban jetzt in diesen ganzen Bereich der smarten Brillen zu gehen. Und so wie das Feedback ist, ist das etwas, was richtig gut klappt. Und man will jetzt auch mit dieser Partnerschaft soll es so sein, dass live Sprachübersetzungen gemacht werden können. Und das ist ja eine geile Geschichte. Ich stelle mir das nur vor, man ist im Urlaub irgendwo, zum Beispiel in Japan, und dann weißt du auch ganz genau, was die Leute zu dir sagen oder auch nicht. Ich glaube auch, was hier der absolute Vorteil ist, muss ich dir ehrlich sagen, ist, sowas würde ich mir aufsetzen. Aber ich habe keinen Bock, so eine wie von Apple hier so eine Monsterbrille da aufzusetzen und da durch die Gegend zu laufen. Da komme ich mir noch ein bisschen albern vor. Finde aber so ein stylisches Mode-Accessoire. Natürlich muss der Preis jetzt runterkommen, aber eine coole Sache. Und ich glaube, die Aktie von EssilorLuxottica ist ja natürlich auch ein Monster-Qualitätsunternehmen. Ja, sie machen ja auch noch Linsen. Die Aktie hat einfach 62% in den letzten 5 Jahren gemacht, zahlt 1,8% Dividende. Ist auch jetzt ja auch schon auf dem Weg nach oben. KGV von 43 sehr teuer. Hier ist auch schon viel Fantasie mit eingepreist. Könnte mir aber vorstellen, dass wir hier noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Und das ist vielleicht eine schöne, schöne, schöne ja, Sparplanaktie jetzt vielleicht auch einfach, um hier langfristig zu investieren, weil die Menschen werden älter. Das heißt natürlich auch, die Menschen werden im Alter schlechter sehen. Dann gibt es noch Modeaccessoires, man braucht neue Kontaktlinsen und Linsen. Nicht jeder will sich die Augen lasern lassen, etc. Also ich glaube, langfristig, auf Sicht von 10, 20 Jahren, kann man mit der Aktie von Essilor sehr, sehr viel Spaß haben und wollte sie heute einfach mal auch als Unternehmen mitbringen, was wir ja nicht so oft besprechen. Aber dieses Unternehmen hat schon eine Marktkapitalisierung von 106 Milliarden Dollar. Also wäre wahrscheinlich, wäre es ein deutsches Unternehmen, eines der größten, die wir hier haben. Wie siehst du es denn?
Ja, absolut. Also tolles Unternehmen ist ein echter wahrer Dauerläufer. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Wer sie hat, wird sie auch in Zukunft wahrscheinlich, wenn sie nicht so viel falsch machen, weiterhin einen Dauerläufer vorfinden. Und es spricht eigentlich nichts dagegen. Und die Partnerschaft mit Meta ist, denke ich, eher eine Bereicherung als irgendein Problem. Meta ja das Gleiche, auch die Aktie auf Allzeithoch und am Ende des Tages ja wirklich sehr, sehr erfolgreich. Hut ab. Was ich vielleicht noch vehement hier mit einbringen möchte, dass der Vergleich dieser vorgestellten Brille, zumindest die von EssilorLuxottica, nicht vergleichbar natürlich ist mit der von
Ah,
Apple. Das ist
definitiv.
natürlich eine ganz andere, auch ein ganz anderes Use Case, ne? Das ist ja klar. Aber trotzdem ist die Entwicklung natürlich cool, wenn man eine ganz normale Sonnenbrille auf hat und dann auch ein paar Gimmicks hat, die vielleicht das ein oder andere einfach verbessern und erleichtern im Leben, dann ist das natürlich eine tolle Sache und wird sicherlich auch die Nachfrage weiter langfristig ankurbeln bei beiden Unternehmen. Seit über einem Jahr gibt es mittlerweile die Spekulation und eigentlich auch ein offenes Geheimnis, dass Ednok ja Covestro übernehmen möchte. Das hat man ja hier auch im Podcast reichlich schon besprochen. Aber nun ist es eben amtlich und deswegen hier heute auch natürlich Gegenstand des Podcasts, weil großdeutsches Unternehmen wird übernommen und hier legt der Ölkonzern Ednok 14,7 Milliarden Euro auf den Tisch. Das heißt, 62 Euro je Aktie werden gezahlt und dann anschließend gibt es eine 10-prozentige Kapitalerhöhung nach der Übernahme, die erfolgen wird. Ednok werde, Zitat, als zuverlässiger, langfristiger und vertrauenswürdiger Partner agieren und die Expire-Tochter selbst unterstützt das ganze Vorhaben, auch diese Übernahme. Insofern scheint es ja hier eine Ehe unter zwei Willigen sein. Und Covestro fertigt eben Produkte für verschiedene Industrien, ne? Also auch Matratzen, Autositze, Dämmungen, Rotorblätter für Windkraftanlagen. Also schon sehr, sehr breit gefächert, muss man sagen, als Chemiekonzern. Und jetzt sieht man aber am Aktienpreis, Philipp, dass die Aktie bei 58 Euro etwa steht, ne? Mal Tag so, statt die 62 Euro. Meist ja bei Übernahmen so, dass die Aktie genau dorthin steigt, wo sie ja ursprünglich oder wo die Übernahmepreis auch sich oder festgelegt ist, weil klar ist ja ein festgeschriebener Preis. Also ist hier noch offensichtlich eine gewisse Skepsis im Markt, auch wenn sie nicht mehr ganz so groß ist, dass hier irgendwas am Deal scheitern könnte, weshalb hier noch ein paar Aktionäre sehr pessimistisch sind und diese Aktie eben noch nicht die 62 Euro erreicht hat, was eigentlich unüblich ist. Also hier könnte es vielleicht nochmal spannend werden, was und wieso und wer da Lust hat und vielleicht diese 4 Euro traden würde, muss man halt ein bisschen warten, bis es soweit ist, aber könnte man halt 4 Euro mitnehmen, theoretisch pro Aktie, wenn man einen richtig großen Hebel hat. Ich würde es jetzt nicht machen, dafür wäre es jetzt einfach nicht lohnenswert genug, glaube ich. Aber warum nicht, ist zumindest eine Idee, dass man hier gegebenenfalls diese Lücke noch geschlossen sieht.
Also, kennen wir nicht, brauchen wir nicht, fort damit. Persönlich würde ich nicht in Chemie investieren. Und das Ding ist durch, der Drops ist gelutscht, das Geld wurde vorher verdient. Und ich weiß nicht, ob man jetzt hier so auf diese Jagd gehen sollte, weil sowas kann sich natürlich auch hinziehen, ja, bis das Unternehmen dann von der Börse, vielleicht meinen ja auch noch unsere Politikerinnen und Politiker, sie müssen jetzt hier nochmal mit dazu in die Bresche schlagen und sagen, sie wollen irgendwas prüfen. Ja. Ich wäre einfach entspannt irgendwo anders mit dabei. Und mit diesen ganzen Übernahmen, das ist immer schwierig, wie lange sowas dauert, wenn man mal überlegt, wie lange Audi noch an der Börse war. Also, nein, ich brauche es nicht. Marcel, OpenAI hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und sie haben mehr als 6,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das sind 500 Millionen mehr, als ich glaube, SpaceX jemals eingesammelt hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Pipan-Vergleich endlich geklappt hat. Sam Altman, du hast den längsten herzlichen Glückwunsch. Was man so ein bisschen in den Medien gehört hat, war es ja immer so, er wollte unbedingt eine halbe Milliarde mehr raisen, als der Elon das kann. Und oh, naja. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze sehen soll, weil wir sind ja beide oder waren ja zu 49% an OpenAI mit Microsoft investiert. Und mich würde mal interessieren, weil die Bewertung ja jetzt auf der also auf einer Basis von 150 Milliarden US-Dollar stattgefunden hat. Wo sind diese 75 Milliarden knapp in der Bilanz von Microsoft? Sehen wir die irgendwo? Ist das vielleicht ein Hidden Wert? Und wie hoch ist der Anteil von Microsoft jetzt aktuell noch? Ich persönlich habe nämlich dazu keine Info gefunden. Ich habe ein bisschen gesucht. Was mich verwundert ist, hat Microsoft da nicht mitgemacht, weil sie gesagt oder an sich verwässern lassen oder nicht. Also ich hätte gern ein bisschen mehr Transparenz zu dem Deal, anstatt einfach nur zu wissen, 6,5 Milliarden haben sie bekommen. Ich weiß oder habe gelesen, dass von Thrive Capital die Runde angeführt wurde. Aber was heißt das? Ja, da würde ich mir ein bisschen mehr Transparenz wünschen und vielleicht auch so ein bisschen mehr das Statement von Microsoft, dass sie sagen, wir haben teilgenommen, ja oder nein, weil machen wir uns mal nichts vor, wenn die 49% gehört und diese Bude, also das ist ja keine kleine Bude mehr, die man hier irgendwo im Wald baut, ist 150 Milliarden wert, dann würde ich schon gerne wissen, wo ein Anteil, ich weiß, Microsoft ist jetzt auch schon im Billionen-Dollar-Club, aber verstehst du, was ich meine? Ich würde gerne wissen, wo ist mein Stück vom Krü oder wo ist mein Krümel von den 75 Milliarden denn hin? Was ist aus dem geworden? Wie siehst du das?
Ja, das stimmt schon. Ist natürlich spannend, weil ja auch die letzten Finanzierungsrunden mit Nvidia stattgefunden haben, ja auch andere Unternehmen, namhafte Unternehmen ja auch teilgenommen haben. Und ob die jetzt die Prozente von Microsoft teilweise übernommen haben, also ein Stück weit, weil ich glaube, Microsoft hatte ja auch Bedenken, da noch weiterzugehen aufgrund der Behörden, der Regulatorik. Da gab es, glaube ich, ja auch ein paar Themen dazu, die, naja, das nicht so leicht gemacht haben, um jetzt für Microsoft noch die Anteile weiter aufstocken zu lassen. Ich glaube, da könnte durchaus sein, dass vielleicht so ein paar Prozent abgegeben wurden, das was ja immer noch eine große Beteiligung ist. Und wäre wirklich spannend. Ich glaube, wir sehen es am ehesten, wenn OpenAI dann an die Börse kommen sollte. Wenn das stattfindet, ein IPO, mal angenommen, dann hat man natürlich dann die Berichtspflicht. Dann sehen wir ja, wer die Eigentümer sind. Aber bisher ist das natürlich schon ein bisschen, ja, nicht gerade von der Transparenz geküsst, ne? Das kann man schon so sagen. Wäre natürlich interessant, aber Wahnsinn, ne? 150 Milliarden Dollar, wow. Also jetzt wollen sie auch die Preise für OpenAI, also für ChatGPT Plus erhöhen. Wird auch nochmal spannend und ja, wird sich zeigen, wie sich das Unternehmen jetzt weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall eine echte Hausnummer.
Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir hier mit dabei sind.
Das
Was
stimmt.
natürlich auch mal interessant wäre, man hört ja auch immer so ein bisschen, dass einige, also eigentlich sind alle Mitfounder von Bord gegangen, nur noch Sam Altman ist da. Wieso, weshalb und warum? Also hier scheint es auch so ein bisschen Gossip zu geben hinter den Kulissen. Aber das erfahren wir ja alles so nicht so wirklich. Was nicht natürlich heißt, dass ich jetzt hier unbedingt wissen will, was er gemacht hat oder warum alle gegangen sind. Aber ein bisschen mehr Transparenz wäre, glaube ich, bei so einem, was wahrscheinlich das Potenzial hat und was aktuell dabei ist, die Welt zu verändern, wäre schon ein bisschen besser.
Ja, also es fällt auf jeden Fall kein Zacken aus der Krone, wenn wir vielleicht, wer noch Zeit hat, nach unserer Folge heute hier noch einen Podcast hören möchte, gibt es ja von Wondery, gibt es ja das OpenAI-Thema.
Ah.
Ne? Und da gibt es im Prinzip auch nochmal die Hintergründe, weil du sagst Gossip und das ist tatsächlich so. Ne? Da gab es sehr viel hin und her, gerade auch innerhalb von OpenAI. Und ja, kürzlich hat ja auch eine wichtige Managerin das Unternehmen verlassen. Also Gossip, ja, definitiv. Ja, man könnte wahrscheinlich sogar eine Soap draus drehen. Also alles nicht so einfach, weil ja OpenAI auch mit anderen Ursprüngen gestartet ist, also den nicht kapitalistischen Start hatten, aber dann gemerkt haben, dass das Geld dann trotzdem nicht reicht. Also musste man den Weg wieder umschwenken auf dem privaten Markt. Naja, Fortsetzung folgt, könnte man hier sagen. Ne? Marshall McLennan, ein großes Versicherungsmaklerunternehmen, ich sage mal auch in der Vielfältigkeit, im Privatkundensektor, aber auch bei ja, großen Kunden, ne? Also auch Firmenkunden. Und sie übernehmen für 7,75 Milliarden Dollar McGriff Insurance und das in bar. Und das ist eine Tochterfirma von TIH. Und McGriff ist ein Anbieter von Versicherungsmakler, aber auch Risikomanagementdiensten in den USA, machen 1,3 Milliarden Dollar Umsatz. Und nach dieser Integration wird es eben dann in den Marsh & McLennan Portfolio mit eingebunden für Sach- und Unfallversicherungen, Manager, Haftpflichtversicherung und Privatkundengeschäft. Generell wird hier das Ganze ergänzt. Jetzt muss man sagen, Marsh & McLennan ist kein kleines Unternehmen mehr mit 110 Milliarden US-Dollar. Ich bin auch investiert, dahingehend der Disclaimer-Hinweis, aber weil es ja auch eine Dauerläuferaktie ist, ohne Zweifel, die Aktie trotz der Übernahme positiv reagiert. Der Markt scheint hier wirklich einen Gefallen dran zu finden, dass man hier auch wiederum natürlich durch gewisse Synergien, aber auch durch das Erweitern des Portfolios wieder weitere Wachstums, ja, Griffe genommen hat. Und ich glaube, das wird auch aufgehen und ich bleibe auch hier natürlich investiert, bin und begrüße das auch immer wieder, solche Übernahmen.
Ja, ich freue mich total, auch natürlich für dich. Ich war ja mal leider zu kurz investiert. Learning von damals. Ich glaube, wenn wir mal eine Folge machen würden mit allen Aktien, die wir verkauft haben, wo sie jetzt stehen, würden die meisten höher stehen als heute. Gut, dass wir sowas nicht machen.
Nee, das machen wir lieber nicht. Ja, das machen wir
Wir
lieber nicht.
haben eine Frage bekommen aus der Community. Also, wenn ihr Fragen habt, folgt uns auf Instagram, da sind wir für euch erreichbar, meist auch nachts sogar teilweise, was nicht heißt, dass Marcel und ich den ganzen Tag hier Party machen.
Leider nicht.
Oder ihr kommt in unsere WhatsApp-Gruppe, Link dazu gibt es auch in den Shownotes, kostet weniger als einen Kaffee im Monat und auch der Content hält wach. Also die Frage, hi ihr zwei, eine Frage zur Asset-Allokation und Planung. Circa 80% meines Kapitals sind investiert und 20% Cash. Vom Investment circa 55% fürs Alter und 45% für einen potenziellen Immobilienkauf. Der Immobilienkauf wird frühestens in ein Jahr, spätestens in 7 bis 8 Jahren stattfinden. Eine Frage, wann würdet ihr 45% die 45% liquidieren bzw. teilliquidieren. Und Marcel, das Geld ist angelegt und das hat mich gewundert, aber er hat auch darum gebeten, dass wir da keine Diskussion draus machen, nämlich in Fonds und nicht in ETFs. Aber das kann natürlich auch jeder selber entscheiden, wie er das möchte. Ich habe nochmal nachgefragt. Er ist mit beiden Fonds circa 25% im Plus. Und der erste Fonds ist der Robeco Sustainable Global Star Equity. Überzeugungsbasierte Anlage in die weltweit attraktivsten Unternehmen. Das klingt ja schon wieder richtig hervorragend und auch fortschrittlich. Die Gebühren, ich glaube, das müssen wir trotzdem nochmal sagen, belaufen sich auf 1,16% pro Jahr. Und dafür erhält man, Marcel, bist du bereit? Sitzt du? Ich würde dir mal die Top 10 an den Kopf hauen. Und du sagst mir, welche davon man nicht in den Top 30 eines ETFs finden würde. Bist du bereit? Also, es ist Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, JP Morgan, AstraZeneca, Visa, Eli Lilly und Broadcom. Jetzt kommst du.
Kein Bingo, ja.
Der
Oder
nächste.
Bingo, weil alle dabei sind.
Genau, der nächste ist der Schroder ISF Global Sustainable Growth. Also Nachhaltigkeit scheint ihm hier auch sehr wichtig zu sein. Und der Fonds hat auch, das muss man ihm lassen, 30% in den letzten 12 Monaten zugelegt, hat einen wunderbaren maximalen Ausgabeaufschlag von 5,26% und die Summe der laufenden Kosten liegt bei 1,85%. Und die Top 10 bereit? Sind Microsoft, Alphabet, TSMC, Unilever, SAP, Schneider Electric, Hitachi, Thermo Fisher, Relax und Bunzl PLC. Das finde ich doch nochmal für den Fonds nochmal ein bisschen interessanter. Aber jetzt kommen wir natürlich auch zur Frage. 25% im Plus. Man will vielleicht in den nächsten 12 Monaten, aber in den nächsten 8 Jahren auch kaufen. Puh. Also meine persönliche Meinung ist, Marcel, ich würde jetzt anfangen, Teilausstiege zu machen. Also vielleicht mal, dass man sagt, man macht so eine Art Entnahmestrategie, schichtet das Ganze in so einen Geldmarktfonds um, der immer die Zinsen der EZB abdeckt und weitergibt. Die Rallye oder die Party an den Börsen ist schon sehr gut. Wo wir stehen in aktuell 4, 5, 6 Jahren oder in 12 Monaten, es kann rein theoretisch aus meiner Sicht, ich bin ja Optimist, nur besser werden. Also ich gehe davon aus, die US-Wahl wird nicht so schlimm. Ich gehe davon aus, die Bundestagswahl wird nicht so schlimm. Ich gehe davon aus, der Krieg in der Ukraine wird so schnell wie möglich beendet, dass der Nahe Osten zur Ruhe kommt. Das sind alles so Punkte. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich bin da doch eher ein sicherheitsliebender Mensch und ich weiß auch ganz genau, was es kostet, eine Immobilie, also ein Haus selber für sich privat zu kaufen, was man auch selber nutzt, was für Kosten da auf einen zukommen. Ich wäre wahrscheinlich entweder bei einem Teilausstieg, dass man sagt, über die nächsten Monate ziehe ich jetzt jeden Monat, was weiß ich, 10% daraus. Oder bei einer gänzlichen Liquidierung würde aber natürlich auch auf jeden Fall zusehen, dass ich meinen Sparerpauschbetrag ausgenutzt habe, um da vielleicht in der Höhe mal was mitzunehmen. Wie siehst du es?
Ja, den würde ich auch nicht außer Acht lassen, das ist richtig. Den würde ich definitiv mit relevant beim Ausschütten beachten. Natürlich auch in Bezug der restlichen Gewinne, die man durch Aktien vielleicht gemacht oder auch veräußert hat. Aber mir ist die Zeitspanne für eine solide Antwort von einem Jahr bis spätestens 7 bis 8 Jahren einfach viel zu groß. Es ist, also wenn es ein Jahr ist, ja, dann langsam raus alles, ne? Das ist ganz klar, weil wenn es dann mal zum Crash kommen sollte und der ist halt, man sagt ja auch Aktien oder so allgemein so am Kapitalmarkt, ist mit dem Jahr eigentlich immer ein bisschen schwierig. Also mit dem Horizont, mit dem Zeithorizont. Ne? Wenn man auf 7, 8 Jahre geht, na mein Gott, dann kannst du natürlich auch 3, 4 Jahre halten. Das ist ja gar kein Problem. Super schwierig. Ist auch mal noch interessant, ob das jetzt ein potenzieller Immobilienkauf im Sinne der Geldanlage ist oder ob das halt Luxus ist. Also sprich, selbst genutzt oder nicht selbst genutzt. Weil das natürlich auch nochmal, finde ich, einen Unterschied macht im Sinne der Investitionsmöglichkeiten oder auch der Renditeerwartung. Und ja, also ich glaube, ja, also vom Jahr zu Jahr ein Stück rausgehen und dann damit halt tatsächlich so
Und
ein
man
bisschen
darf,
den
Marcel,
Geldmarktfonds
sorry, dass ich
nehmen.
dich unterbreche.
Ja.
Das ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt, ist hier, und ich weiß, wir sollen keine ETF-Diskussion aufmachen, aber die Kosten für diesen Fonds, jedes Jahr 1 bis 3% wegen den Gebühren zu verlieren, das läppert sich halt auch, ja.
Das müsste halt rausholen, ne? Wenn man das hat. Also ich habe auch zwei, drei Fonds, die zum Beispiel auch aus der Immobilienseite oder für dessen Rücklage sind, die sind Marktüberperformance, ne? Das ist in Ordnung, da können die 2% auch abgezogen werden. Das kommt dann mal darauf an, welchen Fonds man hat. Das weiß man vorher nicht, muss man eben langfristig beantworten. Aber ja, natürlich muss man das mit einkalkulieren, ne? Also ist es schwierig. Ich glaube, ich kann keine wirklich gute Antwort geben, einfach aufgrund dessen, dass die Zeitspanne mir einfach zu groß ist, ne? Also es ist einfach wirklich,
Ja, das ist
das
die
sind halt zwei
Glaskugel.
verschiedene,
So weit reicht die
genau, ja,
Glaskugel nicht.
richtig. Und
Schreibt
es sind halt
uns,
zwei, es sind ja auch zwei Szenarien am Ende.
ja, schreibt ihm aber gern mal in die Kommentare, was würdet ihr machen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid? Wie schaut ihr das? Mein Top der Woche, Marcel, ist der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Und Mark Rutte ist so. Ist ja ehemaliger Ministerpräsident von den Niederlanden, also von Holland. Und er wird ja auch bezeichnet als der Teflon-Rutte. Rutte, weil er hat ja auch einige politische Skandale in Holland hinter sich, wenn man das so hört aus von meinen Kollegen in Holland. Und Teflon-Rutte, warum das? Weil alles an ihm abperlt und abprallt. Und jetzt hat er meines Erachtens nach eines der wichtigsten Ämter der Welt inne, nämlich NATO-Generalsekretär. Aber er ist ein Diplomat und ein Politiker, der seinesgleichen sucht. Er versteht sein Geschäft und er weiß auch ganz genau, wie er mit den großen, wichtigen, mächtigen und auch denjenigen, die sich sehr wichtig nehmen, umzugehen hat. Und er hat bei seiner Antrittsrede hat er kein schlechtes Wort gegenüber den USA verloren, gegenüber Donald Trump. Er hat Trump und Harris gelobt. Er sagt, beide wollen natürlich, er hat auch mit beiden gesprochen, beide wollen auch die Ukraine weiterhin unterstützen. Und er zeigt sich sehr Zuversicht. Er bezeichnet sogar Erdogan aus der Türkei, der ja auch immer sehr gerne sich als großer Macher profiliert und so auch so auftritt, als engen Freund, weil sie sind sich eigentlich auch im ganzen Bereich Kampf gegen den Terrorismus. Und es gibt jetzt drei Prioritäten für ihn. Er muss ganz klar die NATO-Partner weiterhin darauf hinweisen, und das macht er nicht, weil Trump sagt, jeder muss 2% seines GDPs jetzt hier investieren in Rüstung. Er ist ganz wichtig, dass er sagt, wir brauchen deutlich höhere Verteidigungsausgaben, und aktuell erfüllen gerade mal 23 von 32 Mitgliedern das NATO-Ziel, mindestens 2% ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Dann muss man sicherstellen, da sagt er auch, dass die Ukraine im Krieg gegen Russland bestehe. Dies sei nicht nur moralisch richtig, sondern auch eine Investition in die Sicherheit Europas. Zu einem NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sagte er nur, dass man das Land immer näher an die NATO heranführen wolle. Die NATO braucht auch neue internationale Partner in Asien und Afrika. Beim nächsten Verteidigungsministertreffen werden wieder Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea vertreten sein. Sie sollen eine Rolle bei der Eindämmung Chinas spielen. Und ich finde es gut. Ich glaube, er ist ein Pragmatiker, hoch angesehener Diplomat. Und ich glaube auch, so leid es mir wieder tut, die nächsten Jahre werden goldene Jahre für den Rüstungssektor. Ich sehe es an meiner RTX-Position. Ja, ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Ruhe rein in die Welt und dass man hoffentlich irgendwann diese ganzen Themen Rüstung einfach auch gar nicht mehr braucht.
Ja, wird vor allen Dingen auch da nur gehen, wenn man natürlich redet miteinander. Und da ja, kann man nur hoffen, dass er da die richtigen Wege einschlägt. Und das, ja, ob ich ihm das zutraue, keine Ahnung. Ich kenne ihn jetzt auch nicht. Ich glaube, er ist auch recht umstritten bei allen Themen vorher schon gewesen in den Niederlanden. Aber wie dem auch sei, am Ende ein Pragmatiker könnte hier durchaus immer zumindest jemand
Wünschen wir ihm
sein.
alles Gute.
Ja, genau, ist natürlich immer jemand Besseres als jemand, der unpragmatisch oder auch, ich sag mal, moralisch überheblich da weltweit auftritt. Insofern kann das durchaus auch gut sein, ja. Mein Top der Woche ist, ja, bin zwar investiert, aber Nvidia, warum, wieso, weshalb? Jensen Huang, der CEO bekanntermaßen, der hat sich mal ein bisschen geäußert zu den aktuellen Entwicklungen zu Blackwell, weil das ja auch hier immer wieder mal ein Thema war und natürlich auch ein bisschen mit einem Fragezeichen dahinter, auch weil das ein bisschen verspätet war. Und er gab jetzt eben an, dass die Nachfrage nach den neuesten GPU Blackwell weiterhin stabil sei. Blackwell ist, also Zitat, Blackwell ist in voller Produktion, sagte er, und Blackwell läuft wie geplant und die Nachfrage nach Blackwell ist wahnsinnig. Jeder will das meiste haben und jeder will der Erste sein. Und wir kennen ja Huang. Er ist nicht bekannt für große Show und jetzt erzähle ich hier mehr, als eigentlich möglich ist, sondern da scheint auch was dahinter zu sein. Und ja, Die aktuellen Blackwell-GPUs, die ausgeliefert werden, die werden schon an Rechenzentren der Industriekunden ausgeliefert und erst im, oder für Verbraucher im, ja, im kommenden Jahr dann da sein. Ne? Und jetzt wird eben erwartet seitens des Marktes, dass die Hyperscaler im Jahr 2024 160 Milliarden US-Dollar insgesamt für KI-Infrastruktur ausgeben werden. Und das ist schon sehr, sehr viel Rechenleistung nach wie vor. Und auch hier hat er auch nochmal betont, dass es immer wieder Verbesserungen gibt, die natürlich auch jedes Jahr wieder mit neuen Chips von Nvidia rausgegeben werden, was dann zur Folge hat, dass jedes Jahr so zwei- bis dreifache, effizientere Systeme auf den Markt kommen, schnellere, ja, auch leistungsfähigere. Und das ist schon, das klingt schon sehr danach, solange das Ganze anhält, dieser Wettkampf. Und das ist ja etwas, was immer höher, schneller, weiter natürlich bei KI durchaus eine Rolle spielt. Das klingt schon sehr danach, dass dieses Geschäft noch lange sehr gut laufen wird für Nvidia. Und deswegen kann man durchaus sagen, dass die Bekanntgabe, die hier der CEO von Nvidia getan hat und getätigt hat, auch mal den Einblick vielleicht zum Greifbaren zu machen, doch mein Top der Woche ist, ja.
Schöner Top der Woche. Wir sind ja auch über unseren Fonds hier mit investiert und Marcel, da können wir vielleicht auch gleich mal gucken, hat sich heute aufgrund unserer Gespräche im Podcast hier irgendetwas verändert? Also Nvidia mit 930% hier immer noch unser High Performer, gefolgt von Microsoft, OpenAI, ja, 104%. Was haben wir noch mit dabei? Die NATO. Ich meine, Rüstungsaktien haben wir nicht in unserem Depot. Nein, haben wir nicht. Wann dann Immobilienmakler oder Maklertätigkeit mit Marshall McLean? Marshall McLean wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Aktie, auch um diese sich vielleicht mal auch mit auf die Watchlist zu nehmen. Leider funktioniert die Watchlist immer noch nicht. Ich bin aber mit dem Unternehmen auch hier in Gesprächen, dass wir die bald wieder aktualisieren können. ADNOC, Covestro, ich glaube, wir sind uns einig, beides legen wir uns nicht ins Depot. Was hältst du von EssilorLuxottica?
Ja, wäre natürlich spannend. Ne? Also Meta und Essilor sind beides natürlich Top-Aktien, die natürlich auch gut gelaufen sind. Schwer zu sagen. Könnten wir uns vielleicht mal auf die Liste setzen und wenn dann alles wieder ja, überwiegend grün ist auf seiner Liste, könnte es ja durchaus spannend sein.
Ja, wir müssen auf jeden Fall mal eine Podcast. Vielleicht machen wir das nächste Woche mal zu dem ganzen Thema unseren Fonds, dass wir mal die einzelnen Positionen einfach auch mal durchgehen, was denn da so aufgelaufen ist. Welche Aktie wir auf jeden Fall niemals, eher würde ich mir ein Bein abschneiden, in unseren Podcast, in unseren Fonds mit aufnehmen würden, ist die Aktie von Mercedes-Benz. Und Mercedes-Benz, das Taxigeschäft kollabiert. Jedes zweite Taxi war früher ein Mercedes. Und Marcel, ich glaube, jeder kennt diese Mercedes-Taxen. Und da fahren natürlich auch noch ganz viele darauf rum. Aber im Zuge seiner Luxusstrategie stellte der Konzern jedoch seine Sondermodelle für das Taxigewerbe ein. Und exklusive Zahlen, die dem Handelsblatt vorliegen, zeigen jetzt, dass von Januar bis August, ja, in 8 Monaten, gerade mal 127 neue Mercedes-Taxen der E-Klasse und eine einzige B-Klasse von Mercedes neu zugelassen wurde. Das ist ja unfassbar. Und neuer Marktführer ist Volkswagen, nämlich mit dem Touran oder mit dem Caddy. Selbst Toyota ist auch mit dabei mit seiner Limousine Corolla. Bin ich vorletzte Woche auch in Amsterdam gefahren, aber in einem Uber. Und du weißt ja, ich habe ja meinen Taxifahrer und mit dem habe ich auch darüber gesprochen. Und jetzt halte ich fest, die kriegen jetzt Tesla auch in ihre Flotte.
Ja, habe ich auch schon öfter
Und
gesehen. Ja.
es ist jetzt einfach hier im Wandel und ich glaube, das ist, trotzdem ist Taxifahren auch eine Art Marketing für die Firmen. Also für die Menschen, ja, du sitzt dann in einem Mercedes, wenn du da eine schöne Taxifahrt hast, hast du ja auch ein positives Erlebnis mit Mercedes gehabt. Und ich glaube nicht, dass man sieht auch an den Margen etc., dass diese ganze Luxusstrategie von Mercedes aktuell so aufgeht, wie sie aufgehen soll. Aber es haben ja natürlich alle Autobauer aktuell zu kämpfen, oder Marcel?
Ja, absolut. Ich finde ja die Luxusstrategie nicht sehr klug, weil jeder, der, also in meinen Augen, richtig das Geld des Luxus hat, der wird andere Marken bevorzugen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie eben genau, das haben sie ja letzten Endes aus der Knappheit zu Corona entschieden, dass wir hier die A-Klasse raus, ne, die B-Klasse raus, die ganzen, oder eben deutlich teurer alles. Haben sie da entschieden, weil sie es konnten. Es war eine Knappheit da. Sie konnten das eben so umsetzen und jetzt merken sie, dass halt da oben die Kunden wegbrechen, die es eben nicht mehr leisten wollen, weil sie andere Prioritäten setzen müssen, um vielleicht den Kühlschrank oder den nächsten Urlaub noch zu bezahlen. Und das wird sich auch wieder ändern, keine Frage. Es wird wieder Zeiten geben, wo es natürlich dann auch, ich sag mal, wieder besser läuft. Die Frage ist nur, ob man sich da wirklich einen richtig guten Gefallen getan hat oder ob man nicht merkt, Mensch, die greifen ja alle zu ganz anderen Fahrzeugen. Naja, das wird sich sehen lassen, aber ich bin auch bei dir, dass man eigentlich immer so ein bisschen, also als autointeressierter Mensch, setzt man sich an so ein Taxi und schaut sich die Karre trotzdem an. Ne? Also es ist ja so, Mensch, hier, was kann man das und so. Und wenn das natürlich jetzt bevorzugt andere Fahrzeuge sind, ist das natürlich eine Werbung für andere. Andererseits weiß ich nicht, was das natürlich kostet, dieses Segment zu bedienen, wenn das am Ende bloß hier über, keine Ahnung, 128 Fahrzeuge im Jahr oder im August im Monat ermöglicht, dann ist das vielleicht auch nicht mehr tragend. Ne? Das kommt darauf an, was es kostet. Aber vielleicht kann man das Ganze auch einfach besser, ja, kalkulieren oder mit anderen Kosten oder keine Ahnung. Aber gut, ist eine legitime Entscheidung und sollen sie doch machen, warum nicht? Wird jetzt auch nicht das Unternehmen zum
Retten.
ja, Ende bringen. Nee, retten. Ja, nee. Wird sie auch nicht jetzt in den Untergang geweihen. Das ist ja ganz klar.
Gut,
Mein
Lars,
Flop da.
ich mache eine Spekulation draus.
Okay, hau
Bis
raus.
Ende
Ich
des
bin
Jahres
gespannt.
wird
Sind sie
Mercedes
pleite?
unter dem heutigen Kurs stehen.
Okay, ja. Ist denkbar, ja. Warum nicht? Also, die Zeichen sprechen ja quasi alle für diese Spekulation.
Ja, also Ende 2024 wird Mercedes unter 55 Cent liegen hier.
Ja, eigentlich wie immer alles, ne? Also Zykliker hoch runter, hoch runter, wie eben auch die Daimler-Aktie damals es immer
Aber
regelmäßig
ich bin
getan
immer
hat.
überrascht, weil es heißt, jedes Mal heißt es immer, jetzt ist
Jetzt ist
aber
anders.
alles anders.
Ja, aber es ist tatsächlich leider nicht so, ne? Also
Nein, Bata ist das Beste der Welt.
sehr schön. Mein Flop der Woche bleibt auch im Automobilsektor. Nicht so hochpreisig, aber zumindest sehr breit aufgestellt mit Stellantis. Ich fand ja damals diesen Zusammenschluss, das hat ja auch, also hat schon einiges gebracht, auch für das Unternehmen, das kann man schon durchaus so sagen. Aber auch jetzt werden hier die Gewinnprognosen gesenkt. Sie sind also einer der vielen, die es eben müssen. Und die Herausforderungen in Nordamerika und einen Abschwung in der globalen Branchenlandschaft hat man hier festgestellt. Jetzt auch interessant, die Marge wird gekürzt von 5,5% bis 7% statt den zweistelligen Prozenten, die erwartet waren. Also auch hier schon deutlich eingestampft. Auch der freie Cashflow wird signifikant eingekürzt. Also auch das nicht sehr, sehr gut. Die Aktie auf dem Weg zum Allzeittief, denn so lange sind sie ja als Stellantis noch nicht an der Börse bei 11,11 €. Fällt die Aktie darunter, gibt es erstmal keinen bekannten Boden, weil wie gesagt, die Aktie selber so noch nicht lange an der Börse ist. Möglicherweise geht es hier dann eben noch viel, viel deutlicher runter. Die Aktie war nach dieser Nachricht Anfang dieser Woche bei -14%. Und auch hier würde ich sagen, nicht kaufen, nichts anfassen. An anderer Stelle gibt es so viele gute Unternehmen, die man kaufen kann. Warum sollte man die Zeit, das Geld einfach verplempern mit einem Automobilhersteller, der halt nun mal zyklisch ist, anstatt einfach in einen soliden Dauerläufer zu investieren und dann einfach viel mehr draus zu haben und auch vielleicht viel ruhiger zu schlafen. Also spielen kann man ja auch mit Qualitätsaktien zum Beispiel, wenn man unbedingt spielen
Ja,
muss. Ja.
ich verstehe das auch immer nicht, aber vielleicht, ich sag dir, was, ich sage es jetzt auch mal so, ja, müsst natürlich auch unseren Disclaimer hier beachten. Ich glaube, uns beiden fehlt auch einfach hier die Sicht. Also da fehlt einfach der Horizont, zu verstehen, wieso, weshalb und warum genau solche Aktien jetzt auf einmal alles vom Himmel schießen werden.
Ja, also es ist mir
Also.
unvorstellbar aus dem normalen, rein logischen Denken des volkswirtschaftlichen Hin und Hers, der sogenannten Zyklik, die ja ein Fakt ist, ist es einfach, also das heißt Horizont, ist es ist einfach wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich nicht umsetzbar in einer Volkswirtschaft, die so funktioniert wie aktuell, also ein Automobilhersteller so extrem steigt, weil du wirst nicht alle Kunden zu dir ziehen und ob du dann drei, vier mehr hast oder nicht, wird auf dieser Größe der ganzen Geschichte ja auch keine große Relevanz ergeben. Insofern, ja, musst du schon mit sehr viel Innovation kommen, um da vielleicht eine ganz andere Geschichte draus zu spinnen.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Companisto, eine Plattform, in der man als kleiner Anleger, als einfach ganz klassischer Renditesucher, wie wir sie ja auch sind, einfach sich beteiligen kann an kleinen und doch schon gut wachsenden Startups, die die Welt verändern wollen. Und Da gibt es doch einige aktuell auf der Plattform. Ihr wisst, wir sind schon lange dabei und haben ja auch schon sehr oft investiert in verschiedenste Unternehmen aus verschiedensten Branchen. Und aktuell gibt es natürlich noch tolle öffentliche Investmentmöglichkeiten, die hier noch möglich sind, zum Beispiel Adaptive Balancing Power. Hier hat man schon die vierte Runde, die man hiermit investieren kann. Es gibt noch weitere, auch Upvisit ist mit dabei, Ethical und wie Philipp auch schon die mit den Gründern gesprochen hat, von Govex AG, die E-Schwalbe. Also hier kommen auch immer wieder neue Startups hinzu, die man sich eben mal anschauen kann. Und das Schöne hierbei, und das sieht man hier auch ganz gut, man hat nicht nur das Dashboard, wo man sieht, wo man investieren kann. Man kann auch sich sein eigenes Portfolio anschauen. Man hat natürlich den Sekundärmarkt, wenn man schon ein Investment getätigt hat und diese Aktie, diese Anteile wieder abgeben möchte. Das Schöne, hier gibt es nicht nur einfach Geld, was diese Unternehmen benutzen können. Und dann bekommt man Zinsen dafür, sondern man bekommt direkt Eigenkapital. Also so ein bisschen wie in der Show Die Hülle der Löwen ist man hier mit kleinen Anteilen mit dabei und kann eben dem Unternehmen die Begleitung leisten bis zu einem großen Unternehmen. Natürlich sollte man auch hier nicht alle Eier in einem Korb werfen, sondern eben tatsächlich schön verteilen, dass man eben auch die ein oder andere Pleite, die natürlich bei Startups durchaus auch realistisch sind, auch abfedern kann und an anderer Stelle natürlich wieder eine Überperformance erstellen kann. Also erhöhtes Risiko, erhöhte Chance, aber alles sehr, sehr schön gemacht, sehr interessant und eine schöne Beimischung zu jedem Depot. Das Schöne auch hier wiederum das Netzwerk. Man kann also auch einfach mal andere Leute finden, die hier spannende Bereiche abdecken, vielleicht auch potenzielle Kooperationen finden. Das alles und noch viel mehr natürlich kostenlos, wenn man sich einfach anmeldet bei Companisto. Ab 250 Euro kann man investieren, also wirklich machbar. Einfach unseren Link folgen und dann kann es auch schon losgehen. Und wer noch nicht gleich investieren will, ist auch nicht schlimm. Einfach beobachten, welche Startups da auf einen warten. Und das, denke ich, ist doch eigentlich schon Anreiz genug.
Auch wieder sehr spannend. Das letzte Quartal steht ja vor der Tür und meistens ist es ja ein optimistisches. Und Philipp, deswegen hier jetzt natürlich nochmal der Blick zurück, wenn vielleicht der Sommer so gut lief. Vielleicht ist der Winter nicht so gut oder der Herbst. Hilfe, wir werden es sehen, aber ich bin ja wie du Optimist und deswegen glaube ich, da können wir bequem weiter investiert bleiben. Es gab sicherlich neue Käufe, Mensch, Neuzugänge.
Neukunden.
Ist auch nicht leicht.
Neukunden
in deinem Depot.
Neukunden im Depot. Ich würde mal anfangen, Marcel.
Bitte.
Wir haben darüber gesprochen bei zwei Köpfe, zwei Depots. Und damals war ja die Auswahl bei mir, ob es Evolution werden soll oder diese andere Firma. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass die Entscheidung gefallen ist. Und die ist auch gefallen über Evolution AB. Ich will jetzt nicht sagen, fangt alle an zu zocken. Zocken ist toll. Bitte tut mir einen Gefallen und macht natürlich kein Glücksspiel. Es kann nämlich süchtig machen. Und starke Margen, tolles Geschäftsmodell, leicht verständlich. Ich habe sie mir jetzt ins Depot geholt, langfristig. Dann habe ich wieder so ein super Sponti-Trade gemacht. Sponti-Trades bei Philipp. Ich saß in einem Meeting und wir haben bei uns in der Firma jetzt mit Salesforce angefangen. Und letztes Jahr auf dieser Tafel, was man mit Salesforce alles macht, war Salesforce einmal da. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Krebs was Gutes ist, aber Krebs hat leider die schlechte Eigenschaft, dass es sehr breit streut und sich immer weiter ausbreitet. Und ich habe das Gefühl, wenn man Salesforce hat, dass das wie so ein Krebs ist, der sich immer weiter ausbreitet in den Unternehmen, weil jetzt auf einmal, Marcel, ist Salesforce schon in 5 Prozesse mit implementiert. Und wenn es gibt ja diesen Leitsatz, den die Salesforce-Verkäufer dann immer gerne haben. Wenn es in Salesforce nicht existiert, existiert es überhaupt nicht. Und das ist auch so dieses Motto, was man uns dann jetzt vermittelt hat. Nichtsdestotrotz habe ich noch keinen Tag mit Salesforce gearbeitet, aber ich glaube, es kommt immer näher. Und ich habe mich schon mal selber dagegen gehedged und habe mir Salesforce-Aktien in mein Depot gelegt. Dazu hat mein Sparplan von UL Solutions, dem Zertifizierer der Welt, hier war natürlich auch immer im Sparplan ausgelöst. Das Unternehmen gibt es seit über 100 Jahren. Sie zertifizieren Prozesse. Ich glaube, im ganzen Rahmen Digitalisierung, KI, wird es immer wichtiger, Sachen zu zertifizieren, dass man auch weiß, das wurde trotzdem nochmal geprüft. schafft auch ein bisschen Vertrauen und entgegnet der ganzen Thematik Skepsis. Und Zoetis läuft, läuft und läuft und die Position wird immer größer. Und ja, jetzt kommt die, ich habe heute Morgen im Fernsehen gesehen, ist das Prosciutto in Gefahr, weil die Schweinepest in Norditalien angekommen ist. Also wundert nicht, wenn beim Italiener um die Ecke kommt, die Antipasti-Platte jetzt ein bisschen teurer wird, weil Prosciutto ist in Gefahr, lieber Marcel.
Oh Mann, keine
So,
guten Nachrichten.
wie war es denn? Ach so, verkauft habe ich nichts. Wie war es denn bei dir?
Ja, also ich habe auch nichts verkauft. Das kann ich gleich mal so mit
Das ist, glaube ich,
vorwegwerfen.
das erste Mal dieses Jahr, oder?
Möglich, ja. Müsste ich jetzt gucken, aber ich glaube ja. Genau. Ich habe eher aufgestockt oder zumindest auch ein paar Trades mitgenommen. Und zwar, also erstmal Sparplan Disney. Ja, da gab es neue Tiefs. Die habe ich genutzt, um den Sparplan wieder aus, also dahin zu kanalisieren, um da einfach wieder ein bisschen was an Aktien einzusammeln, um die Disney-Position weiter zu stärken. Gerade jetzt, wo sie so recht, also insgesamt auch charttechnisch sehr günstig ist, ne, und da wahrscheinlich auch langfristig gute Möglichkeiten sind zum Einstieg, habe ich hier einfach wieder die Chance genutzt. Dann zwei Dinge. Ich habe ja letzten Monat Molina Healthcare verkauft und an irgendeinem Tag in diesem Monat ist die Aktie um 10% eingestiegen, eingebrochen. Und es gab, Philipp, wirklich keine News, gab keinen Grund. Und ich dachte mir so, trade ich, nehme ich mit, bin eingestiegen und hat sich auch gelohnt. Die Aktie ist dann wieder genau dort hoch, wo sie eben vorher herkam und ist ein starker Krankenversicherer, der eben nicht die Probleme hat wie Humana. Darauf gehen wir heute sogar gar nicht ein. Also Humana ist ja diese Woche sehr stark unter Druck geraten und auch da eher so wegen der Medicare-Geschichten, denn die verlieren enorm große ja, Kunden, muss man sagen, oder große Anzahl an Kunden. Und das ist aber bei allen anderen nicht so sehr zu beobachten, also gar nicht zu beobachten. Und bei Molina läuft es eigentlich insgesamt auch rein fundamental sehr rund. Quartalszahlen waren gut, also war der 10-prozentige Abverkauf für mich eher eine Einladung und ich musste da wie zu erneut reingehen. Ich konnte gar nicht anders, Philipp. Und LVMH habe ich als tatsächlich als Trading-Position eröffnet, als die Aktie kurz auf der neues Zwischentief rutschte, aber dann relativ bullig aus dem Handel ging, habe ich mir gedacht, okay, da wird der nächste Tag auch gut und das ist tatsächlich dann auch passiert. Insofern ging es dann recht schnell nach oben. Dann kam sogar dieser wahnsinnig starke Tag aufgrund der chinesischen News. Und insofern bleibe ich jetzt erstmal mit dabei. Mal schauen, wie lange, bis sich die Aktie weiter erholt. Und ich glaube, dass da durchaus auf ein paar Monaten Sicht schon einiges noch zu holen ist. Langfristig aber bin ich eingestiegen bei UL Solutions. Ich hatte es vor, auch die letzten zwei Podcasts oder Rückblick-Podcasts auch gesagt, dass ich die auf der Watchlist habe. Die Aktie ist ein Stück weit zurückgekommen, habe ich jetzt auch nutzen können. Und eine Aktie, wo du auch investiert bist, ist BWX Technologies.
Sie.
Und da gibt es für mich einen ganz klaren Grund, einfach aufgrund dessen, dass einfach diese Rechenzentren so enormst viel Energie brauchen. Dass Oracle überall zu den Rechenzentren jetzt kleine stationäre Atomreaktoren bauen, also ansetzen lassen wollen, damit die quasi mit Strom versorgt werden. Da kommt man an BWX-Technologie nicht vorbei, weil sie Komponenten und auch, ich sag mal, ein Grund oder das Wichtigste darin mit unter anderem auch liefern und auch liefern dürfen, was ja in dem Sektor auch durchaus einen Burggraben darstellt. Die Aktie auch gut gelaufen und ist dann auch danach mit diesen Nachrichten weiterhin gut gelaufen. Du hast es selbst gesehen heute und das kann ich ja vorwegnehmen mit Constellation Energy. Die liefen ja auch ganz gut. Und ein was nach meiner Folge des Depot oder des der Watchlisten hatte ich ja überlegt, kaufe ich Hewlett Packard Enterprise nach. Ja, und Tag drauf waren 16 Dollar die Aktie und ich dachte mir, das muss ich nutzen.
I need a dollar.
Ja, hab danach gekauft nochmal, also sprich die Position nochmal um die Hälfte erweitert und tatsächlich jetzt steht sie bei knapp 21 oder knapp unter 20 Dollar, also es hat sich gelohnt. Das war natürlich ein schöner Nachkauf bei guter Dividendenrendite und einer sehr fairen Bewertung. Ich glaube, da kann ich noch viel Spaß mit haben. Also das zumindest meine Käufe und auch die Begründungen dazu. Mal sehen, wann die nächsten Verkäufe kommen.
Dann erzähl uns doch mal, was ging denn richtig ab bei dir diesen Monat im Depot?
Ja, Tesla ist ganz gut gelaufen mit 24,5%. Sicherlich auch die Vorfreude zu dem Robotaxi-Event, was
Ah,
jetzt
nächste Woche.
demnächst ansteht. Genau, da Ja, wird sich zeigen. Auch Ameresco ist gut gelaufen mit 25%. Also hier sieht man auch, dass diese, ich sag mal, grünen Aktien oder in den nachhaltigen Themen da gut gelaufen sind und auch wieder anlaufen. Besonders bei Ameresco auch natürlich eine echt sehr geringe Bewertung bei eigentlich gut laufenden Geschäften. Und ganz oben mit dabei, nachdem sie ihr Preismodell komplett umgestellt haben und die Preise nochmal ein bisschen erhöht haben, die Unity Software Aktie, die ich auch im Tief ja nachgekauft hatte und tatsächlich auch im Tief erwischt habe, glücklicherweise. Und auch hier ging es 34,6% nach oben. Das ist natürlich eine schöne Monatsperformance, lag aber eben, wie gesagt, auch vor allen Dingen daran, dass sie zur Mitte des Monats dieses Preismodell auch umgestellt haben und da back to the roots gehen, was vom Markt sehr gut angenommen wird und natürlich auch von den Kunden sicherlich durchaus wieder optimistisch. Denn da gab es ja einen riesen Shitstorm, nachdem die das umgestellt hatten, gab es ja sehr viele Kundenproteste auch von Unity und so, ja, ging die Aktie natürlich auch unter anderem mit in die Knie, was halt jetzt wieder dazu führt. Warum habe ich diese Aktie? Aufgrund der ganzen 3D, VR, AR-Visualisierung, die eben im Raum steht, gerade mit diesen Brillen, egal von wem. Da braucht es Software für und damit diese Inhalte erstellt werden, kommt man eigentlich an Unity Software nicht vorbei. Vor allem bei Apple ist es sogar der ausgewählte Partner mit und die Apple-Brille wird nach und nach natürlich trotzdem so langsam in die Masse getrieben. Und das wird sicherlich auch an den Anwendungen sich sichtbar machen lassen. Und dann ist auch wieder hier mehr möglich für Unity Software. Was ist bei dir so richtig gut gelaufen?
Bei mir hat der Fahrstuhl endlich das richtige Stockwerk erwischt, nämlich es ging endlich mal nach oben, nicht immer nur in die minus 1 oder minus 2, nämlich Otis, plus 10%.
Deutlich.
Und ich überlege mir die ganze Zeit, wieso? Also hast du eine Idee, warum jetzt auf einmal, weil für Otis, das ja doch eher ein langweiliges Geschäftsmodell hat, sind doch 10% sehr, sehr viel. Also hast du eine Idee, ich kann es mir nicht erklären, warum? Kannst du es mir erklären? Weißt du es?
Nein, tatsächlich auch nicht. Ich glaube einfach, die haben einfach eine Weile in ihrem Abwärtstrend verweilt und dann kam eben der Ausbruch. Und wenn der Ausbruch kommt, dann ja, geht es eben auch mal schnell nach oben. Und das ist hier in dem Falle auch passiert,
Weil
denn die
es
Aktie
gab
war
auch
in der
keine
Korrektur.
Quartalszahlen, es gab eigentlich nichts.
Ja,
Das
und
ist
heute zum
auch nochmal
3.10.
5%, ne?
Heute zum 3.10. sind ja die Börsen in den USA trotzdem geöffnet und man muss ja sagen, ist die Aktie von Otis ja auch deutlich im Plus, ne? Also ich schaue mir nochmal den Chart genau an, ganz spontan und muss sagen, dass ja, es war ja halt schon eine Korrekturphase, ganz klar. Und die hat sich jetzt offensichtlich, ja, die ist ausgebrochen, diese Geschichte. Und da ist natürlich dann, wenn der Ausbruch kommt, kommen Käufer rein, neue Hochs wurden erzielt und dann ging es eben mit einem, ja, Satz weiter, dass der langfristige Aufwärtstrend eben fortgesetzt wird. Und das ist jetzt gelungen. Und ich glaube, du wirst noch sehr viel Freude haben über die nächsten Jahre, Jahrzehnte mit dieser
Auf
Aktie.
jeden Fall. Für das
Ja.
ist für mich auch der Dividendenwachstumswert schlechthin. Dann ging es weiter mit BAM, Brookfield Asset Management. Hier kann ich mir es eigentlich nur so erklären, dass wenn die Zinsen runterkommen, natürlich auch mehr und mehr Leute weggehen wollen von festverzinslichen Sachen wieder hin zu etwas spekulativeren Sachen. Und da ist dann natürlich für Fonds etc. Brookfield Asset Management ein wunderbarer Ansprechpartner als Vermögensverwalter. Die Aktie unglaubliche 15% auch zugelegt. Constellation Energy auf der Nummer 1. Wir hatten letzte Woche schon darüber berichtet. Unfassbar, 30% hat die Aktie zugelegt nach dem Deal mit Microsoft. Ich würde jetzt aufgrund der Tatsache, ich habe auch ein Video dazu gemacht, nicht einsteigen, weil dieses Ding ist eingepreist auf jeden Fall. Grünstrom wird es auf jeden Fall brauchen. Sie sind der größte in den USA, habe ich auch nochmal im Video gezeigt, wo sie stehen im Vergleich zum Beispiel in der NextEra Energy. Für mich der Dividendenwachstumswert, ich gebe auch nichts her. Bin auch schon seit, bin jetzt über 300% im Plus, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, Marcel. Nichtsdestotrotz, ich würde jetzt aufgrund der Microsoft-Fantasie hier nicht mehr einsteigen, sondern mir eher eine andere Investment-These suchen. Wie ist es denn bei dir? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Genau. Es ist toll gelaufen. Wer sie hat, laufen lassen. Ich würde sie auch keinen Teil hergeben nach wie vor. Das Thema ist unglaublich wichtig, gerade in der Energieversorgung, jetzt mit diesen Entwicklungen der Rechenzentren, aber auch anderen technologischen Fortschritten. Und ja, behalten, 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 kaufen, wenn es nächstes Mal einen Rücksetzer gibt. Und der kommt hundertprozentig. Keine Aktie läuft nur in eine Richtung. Es gibt dann immer mal Rücksetzer und da kann man vielleicht mal mit dem richtigen Moment auch einfach zugreifen.
Die Aktie hat dieses Jahr bis jetzt 92% in meinem Depot hingelegt.
Nicht schlecht.
Also ich bin gespannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir hier noch die 100% sehen dieses Jahr, dass sie noch fallen.
Es ist absolut durch oder auch absolut vorstellbar. Die Aktie ist auch, wie gesagt, im absolut starken Aufwärtstrend, ne? Das ist ganz klar. Und so scheint es mir auch jetzt, es gibt kaum Gründe, warum es nicht so sein sollte, dass das weitergeht, ne? Das ist klar. Aber wie stark und wie viel Raum da jetzt noch erstmal ist, kurzfristig bleibt natürlich abzuwarten. Aber der Ausbruch auf den neuen Allzeithochs ist natürlich erstmal ein bullisches Signal, was sicherlich sich weiter fortführen wird über die nächsten Monate und Wochen.
Bullig
Flop.
ist natürlich auch Schatten. Und
Ganz
meine
genau.
Schatten sind Royalty Pharma mit minus 3,4%. JDE Peet's, ah, minus 10%. Tut natürlich weh. Und Novo Nordisk, minus 15%. Aber das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber anscheinend scheint da auch schon wieder irgendwas zu sein mit Untersuchungen von Behörden, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Weißt du mehr?
Ja, also bei Novo Nordisk, auch bei mir, die Aktie mit der schlechtesten Monatsperformance, minus 15% auch, wie du schon sagst, hat den Grund, dass die Preisverhandlungen seitens der Behörden in den USA für Wegovy und Ozempic anstehen. Und dass man natürlich sagt, okay, das ist doch Wucher. Diese Preise für diese Medikamente sind viel zu hoch, ich glaube über 900 Euro und das, oder 900 Dollar, glaube ich, und das ist etwas, was natürlich hier die Regulatorik sieht, dass die Nachfrage groß ist. Ne? Es gibt ja viel Heilungsansatz und dass die Preise hier einfach so ein bisschen im Wucherbereich sind. Das zählt übrigens auch für Eli Lilly Produkte und das hat dem Kurs hier ein bisschen zugesetzt, weil natürlich, wenn die Preise zwangsmäßig gesenkt werden, um sie teilweise auch in diesem Gesundheitsprogramm zu fördern, zu bezahlen, also bei den Krankenkassen, der Gesundheitskassen, die in den USA ja auch sind, ne? United Health und so weiter und so fort. Dann wäre natürlich die Frage, wie sehr merkt man das am Umsatz von Novo Nordisk? Ich glaube, dass es trotzdem noch weiterhin ordentlich Wachstum geben wird. Vielleicht noch eine Delle für die eben für das eine Geschäftsjahr wird man das vielleicht dann merken. Aber die Nachfrage wird das durchaus kompensieren können, wenn sie auch mehr herstellen. Denn die ist bei Eli Lilly und Novo Nordisk ungebrochen. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie jetzt auf Halte liegt oder irgendwo auf Lager. Insofern sehe ich das jetzt eher ein kurzfristiges Thema. Langfristig sind beide Aktien weiterhin spannend und natürlich wird geforscht. Das kam auch noch hinzu. Ein paar hatten ein paar gute Ergebnisse an der Pille dafür. Also die gleiche Lösung, nur eben nicht als Spritze, sondern mit Pille. Das ist natürlich viel leichter einzunehmen. Andere haben natürlich dann auch mal weniger, ne, gibt ja mehr Kunden vielleicht dann auch oder mehr Patienten, die das dann auch für sich abwägen und sagen, das kann ich machen, weil Spritze ist nicht. Und ich denke mal, auch die Herstellungskosten werden natürlich für so eine kleine Pille durchaus günstiger sein als nochmal für das bisherige, ja, Ozempic-Paket, was man bisher so vorfindet. All das sind Punkte, die ein bisschen bärig waren für Novo Nordisk, aber mein Gott, nachdem, wie sie gelaufen ist über die letzten Monate, kann man vielleicht auch mal 15% in einem Monat verkraften. Ähnlich schwach war Zscaler. Hier ging es nach Quartalszahlen sogar ein Stück weit runter, auch mit 14,6%. Da bin ich gespannt, wie sie es weiterentwickelt. Sie sind ja schon einer der großen im Cyber-Security-Markt, aber auch hier immer so ein Auf und Ab. Insofern bleibe ich da entspannt und McKesson nach dieser wirklich wahnsinnig starken Rallye, die wir gesehen haben bei McKesson. Die haben ja wirklich, seitdem ich gekauft habe, sind ja knapp 40% ins Plus gerutscht und jetzt haben sie mal 12% gedippt. Das ist auch völlig in Ordnung. Auch hier eher nach den Quartalszahlen, weil es ein bisschen weniger Umsatz gab. Trotzdem waren sie daraufhin sehr stark profitabel und das also für die Verhältnisse und Margen eines Großhändlers. Aber gefällt mir trotzdem gut, bleibe ich auch dabei und werde vielleicht sogar nochmal aufstocken. Bin ich aber noch unschlüssig. Ja, also ich finde es trotzdem eine sehr gute Aktie.
Ja, also definitiv, ich denke, dabei bleiben, oder?
Ja, absolut. Ja, genau.
Wie sieht es denn in deinem Depot aus? Gab es bei den Tops ein paar Veränderungen?
Tatsächlich nicht, die Reihenfolge blieb gleich. Nvidia war 1712%, Apple bei 382% und Amazon mit 342% voll mit dabei. Aber darunter folgen immer mehr 100%iger, die ich durchaus begrüße natürlich im Depot, die Spaß machen. Aber hier auch die Geduld, ganz klar. Man muss sagen, das geht nicht von heute auf morgen. Das sind Sachen, die natürlich hier lange Zeit brauchen, aber gleichzeitig natürlich auch dementsprechend Spaß machen, wenn sie einmal in den Regionen sind. ServiceNow zum Beispiel.
Bei mir ist es Broadcom 200%, Constellation Energy jetzt schon 377% und CrowdStrike 560%. Ich würde gleich mal mit meinen Flops weitermachen. Royalty Pharma minus 11%, JDE Peet's minus 14% und Universal Music auch noch minus 14%. Aber Bei allen Unternehmen bin ich eigentlich sehr entspannt und überlege auch sogar bei JD Peet's jetzt nochmal nachzukaufen. Also
Wirklich.
ab in die fallende Kakaobohne, kann man das so sagen?
Ja, das sind ja, der Rücksetzer war ja einfach nur auf die alten, ja, auf die alten Tiefs, wo sie ja dann nach kurzzeitig einen Ausbruch hatten und deswegen Charttechnik ist zumindest eine Unterstützung da, die erstmal diese Performance wahrscheinlich bremst, wenn es jetzt nicht neue Tiefs geben sollte. Bei mir die üblichen Verdächtigen auf Platz, ja, drittletzter muss man ja sagen, EXP World Holdings, auch sie haben sich ein bisschen erholt zuletzt. Upstart ist auch nicht so schlecht gelaufen zuletzt mit 75% Minus, aber natürlich immer auch tief in der Kreide. Und mit Digital Turbine, da gibt es, glaube ich, nichts mehr zu holen. 95% im Minus, aber naja, mal, ne? Klassisch.
Wie war denn deine Performance den Monat?
Ich bin zufrieden tatsächlich mit 1,3%. Bin deswegen zufrieden, weil es natürlich auch ein paar Unternehmen gab, die Qualitätsaktien, die nach oben gingen. Ein paar haben natürlich federn lassen, auch von den etwas größeren. Und insofern ist das ja eine absolute tolle Performance dafür, dass man eigentlich ja irgendwo einen Rücksetzer erwartet hat. Für September bin ich eigentlich super zufrieden damit. Vor allem, weil ja der Rest des Jahres auch schon sehr, sehr gut lief. Bei dir?
Dann war es bei mir natürlich dank Constellation Energy 3,69%. Ich habe es leider nicht geschafft, das herauszurechnen, Marcel, was das sonst im Depot gemacht hat. Dividenden habe ich erhalten von MSCI, Essential Utilities, Visa, RTX, BWX Technologies, Constellation Energies, Otis, Johnson & Johnson, Rollins, Microsoft, Equinix, Royalty Pharma, Hershey, Alphabet und McDonald's. Wie war es denn bei dir?
Ja, es hat der Cashflow bei dir, ne? Auch bei mir war es nicht schlecht mit EXP World Holdings, Visa, Market Access noch, habe ich noch bekommen. Pfizer, Johnson & Johnson, Paycom Software, Microsoft, Alphabet, Hershey, NextEra Energy, Realty Income, McDonald's, United Health Group, Qualcomm und die T. Rowe Price Group. Auch hier muss man sagen, wirklich ein schöner Dividendenmonat, der sich sehen lassen konnte.
Dann, was planst du denn als nächstes zu kaufen?
Ich plane mir einen Hasi zu kaufen. Ja, also tatsächlich liegt es
Ein
ganz oben
Hasen.
ein Hasen, ja, endlich mal ein echter Hase. Nee, also Hasi, sprich, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Hannon Armstrongs Sustainable Infrastructure und es ist eine Aktie, die mich tatsächlich überzeugt als REIT, als Unternehmen, das in dem nachhaltigen Sektor gut läuft und auch charttechnisch gefällt mir hier die Situation sehr gut. Ich habe noch kein Datum dafür, wann ich es kaufe. Ich schaue es mir noch ein bisschen an. Man braucht ja auch manchmal ein bisschen Geld für. Und ja, Philipp. Viel mehr, außer diese Nachkäufe, die ich vorhin nochmal angesprochen habe, ist mir aktuell gar nicht so auf dem Kaufzettel. Da bin ich eher im Beobachtungsmodus. Wie ist bei dir?
Bei mir auch Hasi. Ich werde mich natürlich noch auf den Weg machen, auch für unser nächstes Format, wo wir über unsere potenziellen Käufe sprechen. Also auf jeden Fall bleibt dran bei dem Kanal, abonnieren, kommentieren und nichts mehr verpassen. Hast du denn eine Investmentidee für uns?
Tatsächlich mehrere, aber ich würde. Ja, also heute sind schon einige tendenziell, die spannend sind. Und ich glaube, da ich ja gut LVMH habe ja schon angesprochen gehabt, aufgrund dessen, dass sie letztes Mal schon sehr spannend waren. Ich kann mich nicht entscheiden. Philipp, hast du eine?
Ich habe eine und ich
Hm, hau
glaube, die
raus.
Aktie ist fundamental aktuell jetzt fair bewertet. Canadian Pacific Kansas City, der
Oh.
Eisenbahnbetreiber in den USA, der die USA mit Kanada und Mexiko verbindet. Was sagst du mir denn jetzt zum Chart?
Ja, gute Frage. Ich bin auch am Suchen für meine Investmentidee und tatsächlich, bevor ich dir den Chart raussuche, sage ich erstmal meine Investmentidee und ich würde sagen, es ist die Viking Holdings heute mal von meiner Seite aus.
Viking Cruise Lines, also
Ja,
die Kreuzfahrtschiffe
Cruise
für die
Lines.
Superreichen, ne?
Genau, weil wenn die, ich sag mal, im normalen Sektor, die ja auch nicht billig sind, keine Frage, schon so gut laufen, dann können wir vorstellen, dass Viking hier noch gut ziehen
Also
kann und auch
Viking
charttechnisch gefällt.
Holdings ist das.
Bei, genau, Viking Holdings, das ist dahingehend, glaube ich, eine gute Möglichkeit, auch noch an oberer Stelle weiter zu profitieren. Ich glaube, dass sie dann natürlich ähnlich gut verfahren. Ja, deine Investment-Idee, sagst du Kansas.
Canadian Pacific Kansas City.
Ja, Marcel, genau. Ja, ist so ein bisschen gefangen in seinem Hin und Her. Ich würde jetzt noch nicht einsteigen, aber tendenziell kann man vielleicht langfristig auch da fundamental nicht viel falsch machen. Auch hier würde ich vielleicht den Sparplan bevorzugen.
Dann würde ich sagen, Marcel, machen wir jetzt einen Deckel drauf.
Jawohl.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.